The best what is, the best what was and the best what there will be. Ach, scheiße. Verdammt. Ich habe das schon mal nicht hingekriegt. Oh, es ist ja wirklich grauenhaft. Grauenhaft.
Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, ehrlich
Junge, Junge, Junge. Grauenhaft.
Komm, probier's nochmal. Man kann ja schneiden.
Halbwissen hoch 2. Der Podcast. Mit Stefan und Peach.
Einen wunderschönen guten Tag, guten Mittag, guten Abend. Dzień dobry auf jeden Fall von uns. Hier ist natürlich wieder Halbwissen hoch 2, euer international erfolgreichster Podcast, den ihr jemals einschalten werdet. Vorausgesetzt, es ist in der Zukunft und nicht in der Gegenwart, denn jetzt sind wir einfach nur für euch persönlich da. Hier der Stefan. An dem anderen Ende ist der Peach. Hallo Peach.
Ahoi Stefan. Bei dir merkt man, je später es wird, 22.19, ja. Wenn du anfängst, also wenn du anhebst, dann weißt du nicht, wie der Satz zu Ende geht, ne?
Ich so weiß bei dir, nie, oder? Wie der Satz zu Ende geht. Das Problem ist nur, je wacher ich bin, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich quasi es noch irgendwie, dass ich die Kurve noch kriege. Aber irgendwann verliere ich den Faden so sehr, dass ich, während ich rede, manchmal sogar vergesse, dass ich gerade angefangen habe mit Reden.
Wer ist das? Einer, bei dem die Sätze niemals enden. Das war so ein Zitat aus Alf. Der muss wohl aus der Stadt kommen.
Das, oh mein Gott, das ist alles schon gelöscht.
Was? Um Gottes Willen, da müssen wir mal.
Ja, ich muss mal wieder Alf gucken. Ja, ist mal wieder Zeit. Also
wir müssen Bud Spencer gucken.
Ja,
ganz. Wir müssen richtig. Alf gucken und wir müssen, ich halte fest, wir müssen Hart aber herzlich noch gucken.
Oh, das ist aber eine ganze Serie.
Na und? Alf ist ja auch eine ganze Serie.
Ja, aber Alf hat doch wesentlich weniger Folgen als Hart aber herzlich, oder?
4 Staffeln, das sind so um die 80 Folgen, würde ich auch sagen. Alf, ja, irgend sowas.
Ja, aber Hart aber herzlich, das lief doch gefühlt.
120 Folgen, 45 Minuten etwa, bisschen länger, stimmt schon.
Das ist, ich weiß nicht, also das wäre tatsächlich, das habe ich seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen, da würde mich mal interessieren, ob ich es noch gucken kann. Ich hatte so eine vage Erinnerung mal, und zwar hatte ich früher ja auch mir Sachen immer aus der Videothek ausgeliehen. Das heißt, wenn mein Vater sich Erwachsenenfilme ausgeliehen hat, durfte ich quasi in der normalen Abteilung mir selber was aussuchen. Das war quasi so ein bisschen die Legitimation, dass
er irgendwie. Was wurde dann zuerst geguckt, oder hattet ihr jeder einen Videorekorder?
Nee, wir hatten einen, aber das hat sich ja nicht überschnitten, die Anguckzeit. Darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern ich habe zu der Zeit mir freiwillig immer sowas wie Star Trek gesucht, obwohl ich war eigentlich noch ein bisschen zu jung, um wirklich diese Kinofilme zu verstehen. Auf jeden Fall haben mich die Cover immer fasziniert und Raumschiffe fand ich schon immer cool, klar. Und dann hatten mich natürlich auch diese ganzen frühen Superhelden-Sachen à la quasi Avengers und so. Damals gab es halt auch schon solche Derivate, will ich mal sagen. Sowas wie Raumstation, Cyborg 009 und so ein Kram. Und da gab es zum Beispiel auch nicht nur Superman, sondern es gab auch Ultraman. Und Ultraman war aber wie die Power Rangers gemacht. Das habe ich aber falsch in Erinnerung gehabt. Das heißt, da war jemand im Anzug, im Kostüm und dann haben die versucht, über so sehr, 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 sehr billige Tricktechnik da irgendwie solche Superheldenkämpfe rauszumachen mit riesigen. Also ich glaube, Ultraman konnte, wenn er halt seine Superkraft aktiviert hat, war der halt auch so groß wie ein Hochhaus und hat halt gegen andere Monster gekämpft. Ich glaube, das war das Prinzip. In meiner Erinnerung war das aber auch so Comic-Manga-mäßig. War gar nicht so.
War real gefilmt.
Ja, also Junge, wie kam ich denn da jetzt drauf? Das weiß ich nicht.
Es gibt eine neue Auflage von Power Rangers übrigens. Oh. Richtig mies.
War Power Rangers, mies. Hatten wir doch schon mal drüber gesprochen, dass es so ein ganz seltsames, fragwürdiges Franchise war, wo quasi nie die gleichen Darsteller in den Kostümen waren, weil die sich das Geld gespart haben. Haben die immer wieder die Originaldarsteller rausgefeuert und haben neue Leute gecastet.
Bevor die mehr Geld verlangen, ja.
Junge.
Oder weil die mehr Geld verlangt haben.
Das ist ja in unserem Podcast, da halten wir uns nicht dran, ne? Wir bleiben einfach immer die gleichen, aber wir zahlen uns auch keine Gagen.
Nee, und es wird sehr schnell unübersichtlich mit den Folgen, das hatten wir ja neulich erst, das Thema. Und deswegen, ich glaube, ich bin heute dran mit dem Thema. Okay. Ich hatte neulich mal Zeit, Stefan, da habe ich mich mal vor mein E-Mail-Postfach gesetzt und habe mal geguckt, was da alles so drinnen liegt. Und ich kann dir sagen, da sind ja Sachen drin.
Hast du was anderes als Spam gefunden? Also ich habe jeden Tag an die 30, 40 Spam-Nachrichten drin.
Also ich lösche ja so gut wie nichts in meinem E-Mail-Postfach. Ich habe eine Google-Mail-Adresse, ich spreche von einer Google-Mail-Adresse. Und ich habe mich damals 2007 oder 2008, glaube ich, bewusst dafür entschieden, weil mir irgendwer sagte, du, die haben so viel Platz, das wird nie voll. Und jetzt kriege ich aber permanent Meldungen, dass ich doch bei 85% wäre.
Na, gucke an.
Und nun weiß man, wenn man sich mit Servern und so weiter beschäftigt, da gibt es ja so diese Faustregel, 10% sollten frei bleiben, sonst fangen die Server an, Murks zu machen. Ja. Nun wird ja mein Postfach auch wahrscheinlich 100 Server bei Google verteilt sein. Ist mir auch egal, auf jeden Fall wollen die jetzt Geld von mir haben, wenn ich mehr Platz. Und das ist ja entgegen jeglichem, das macht ja alles überhaupt gar keinen Sinn. Warum soll ich denn Geld für ein E-Mail-Postfach bezahlen? Ich meine, die würden mich ja trotzdem weiter ausspionieren. Also das ist alles Murks.
Du hast ja deine Daten schon geliefert, ne? Das ist ja quasi das.
Ja, die müssen jetzt erfüllen und müssen mir weiterhin Platz zur Verfügung stellen. Die müssen den Vertrag erfüllen, sehe ich auch so.
Die haben jetzt einfach gemerkt, nicht, dass das zu viel ist, sondern einfach, dass zu viel Unsinn dabei ist. Die haben nichts
von dir. Ach so.
Die können sich nicht weiterentwickeln.
Ja, dann solltest du vielleicht die Links zu den Dateien nicht mehr über die Google-Mail-Adresse schicken, Stefan, sondern über andere. Hm. Egal, worauf ich hinaus wollte ist, ich habe mal geguckt und da waren 24.384 E-Mails drin,
ui,
die ich, Achtung, die ich gelöscht habe. Also ich habe...
Was?
Also wie viel wirklich, also Google-Mail ist ja eh so ein... Also hast du auch ein Google-Mail-Postfach?
Ja, aber das benutze ich gar nicht, weil ich habe schon okay. So zu viele Postfächer, ehrlich gesagt.
Das ist ich habe eigentlich nur das eine, ich habe noch ein, zwei andere, aber eigentlich benutze ich nur das Google Mail Postfach, muss ich gestehen. Mhm. Weil ich sonst wahnsinnig werden würde, ich wüsste nicht mehr, was ich worüber abgewickelt habe.
Ja.
Ich bin ja nicht so systematisiert, das ist das Problem. Mhm. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass wenn man nach einer bestimmten E-Mail sucht, bietet einem die Suche in dem Mail-Account, in dem Mail-Postfach nur immer so ein vages Ergebnis.
Ja, absolut.
Also, oder?
Da sprichst du ein Thema an. Also wie oft ich jetzt, und es waren wichtige Momente, wo irgendein wichtiges Stichwort, was weiß ich, eine Adresse.
Wo du dir ganz sicher bist, genau dieses Wort steht in dieser E-Mail. Willst du mich verarschen? Zeig mir jetzt diese E-Mail, du Affe. Ja.
Ja.
So sitze ich dann wirklich davor. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt damit zu tun hat, dass das Ding so krachevoll ist, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich wirklich mal, jetzt nicht lachen, bestimmt 2 Stunden Zeit investiert.
2 Stunden, du Idiot.
und habe eigentlich nur Werbung gelöscht.
Mhm.
Ich habe die Werbung der etwa letzten 5 Jahre gelöscht und das waren 24.384 E-Mails.
Oh,
ich habe diese Zahl extra notiert.
Unangenehm, ja.
Und du kannst immer nur 100 auf einen Schlag löschen.
Ja.
Ich habe ein bisschen gebraucht.
Jetzt überleg mal, ich muss mal kurz einhaken. Das ist ja eine Google-Mail-Adresse, ne? Das ist also die absolute Datenkrake, der Oberschurke quasi, die ja auch ihre eigenen KI-Systeme haben.
Mhm.
Und die können auf ihren eigenen Postfächern das nicht schaffen, dass da radikal einfach, also altes Zeug, ich rede ja nicht von aktueller Werbung, wo vielleicht Werbepartner noch irgendwie Interesse dran hätten, aber so dieser alte Kram, der die Server einfach nur voll macht, sinnlos.
Voll mild.
Da einfach zu sagen, pass auf, so und so viele Werbe-E-Mails gefunden von, was weiß ich, nicht verifizierten Partnern, vermutlich Spam, wollen sie nochmal drüber gucken, dass die das mit einem KI-Tool einfach für dich machen. Weil diese Zeit, die du jetzt investiert hast, das ist doch genau das, wofür KI eigentlich mal ursprünglich
eigentlich da sein sollte.
Ja.
Also so ein bisschen machen sie das, manches verschieben sie in bestimmte Ordner. Aber ich glaube, also was ich jetzt mit Werbung meine, sind natürlich auch so Newsletter.
Ja, aber das muss man doch anklicken.
Die ich irgendwann
können.
Mal abonniert habe, die müsste man einfach mal abbestellen, dann würde sich vieles schon erleichtern. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder bei ungefähr 75% und werde wahrscheinlich in 3 Jahren das gleiche Problem haben. Worauf ich hinaus will, das Thema soll lauten Aufräumen. Nun haben wir ja mal so eine Folge über das Tiny House gemacht.
Genau, über die, ja so ja, und mit der Christine, die hat ja damals auch über, wie war das Thema Minimalismus? Minimalismus, ne?
Wo es auch schon um Aufräumen ging, vielleicht geht es ein bisschen in die Richtung.
Mhm.
Aber nachdem ich das jetzt in diesem Google-Mail-Postfach gesehen habe, frage ich dich jetzt ganz ernst, das mit dem Aufräumen, das macht doch alles ja keinen Sinn. Das funktioniert doch nicht, oder?
Ich habe ganz oft das Gefühl, weil du es so ansprichst, dass das, also außer man wirft wirklich Sachen weg, Aufräumen hat immer irgendwie eher so ein bisschen so kosmetische Gründe. Das ist so, guck mal, du hast jetzt da ja auch viel Zeit investiert für 10%, ne? 10% freigeschaufelt. Und jetzt hast du ja noch eine riesige andere Menge, die irgendwie nicht so richtig katalogisiert ist. Da gibt es vielleicht noch irgendwelche Doppelungen, ne? Wo du nicht... Der
Sicherheit.
Ne? So, das sowas, dann sind irgendwo große Dateianhänge, die müsste man sich alle erstmal einzeln anschauen. Ist das noch was Wichtiges? Dann die Frage, was ist denn mit den wichtigen Sachen? Wie wichtig sind die denn? Sind die erhaltenswert? Was mache ich denn, wenn sie wichtig sind? Will ich sie wirklich online in der Cloud irgendwo versauern lassen? Ich finde sie jetzt, aber vielleicht in 5 Jahren, wenn ich sie wirklich brauche, dann nicht. Und das ist ja dann die eigentliche Ordnung, wäre ja nicht nur ordnen, sondern mit Aufräumen meint es ja eigentlich auch immer, warte mal, wie heißt das? Ich hatte eine Bekannte, die hat irgendwann mal das sogenannte Redundanzen beseitigen.
Ja. Kann man ja probieren.
Optimieren, quasi optimieren, aufräumen im Sinne von auch entschlacken, verschlanken.
Ja, ja, sicher, ne? sicher.
Weil nur aufräumen an sich ist eine rein kosmetische Sache. Also Sachen quasi in so eine oberflächliche Ordnung bringen, ist aber noch nicht das Gleiche wie tatsächlich das, was du ja jetzt gemacht hast. Du hast ja versucht, auch Müll zu beseitigen, Altlasten zu beseitigen. Das ist nochmal ein ganz anderer Prozess.
Eigentlich ja. Aber mit dem Kosmetischen, das ist ja genau, also ich, Stichwort, wenn Kinder im Haushalt leben, dann macht es ja eigentlich mal überhaupt gar keinen Sinn aufzuräumen.
Das,
weil das ist ja nach genau 30 Sekunden sieht das ja wieder genauso aus wie vorher. Ist ja wirklich so.
Ja, ich denke immer drüber nach, dass dieses Aufräumen maximal noch, also erstens fürs Gefühl vielleicht so ein bisschen, auch für praktische Sachen, dass man den Raum überhaupt wieder betreten kann. Oder wie bei mir, die tägliche Routine früh, bevor alle das Haus verlassen, ist überhaupt einem Staubsaugerroboter möglich zu machen, sich von A nach B zu bewegen, ohne quasi in Flammen aufzugehen. Dazu muss ich halt ein paar Sachen wegräumen oder so Wegstrecken bauen, wo nichts liegt. Auf der anderen Seite ist es, jetzt habe ich den Anfang meines Satzes, deine Theorie vom Anfang ist wirklich sehr gut, Peach. Ich versuche eloquent mich durchzumanövrieren, aber ich weiß überhaupt nicht, wovon ich gerade rede. Es ist einfach weg. Es ist weg. Ich sollte auch bei mir mal defragmentieren. Das hat man doch früher gemacht auf Festplatten. Da hat man noch defragmentiert auf HDDs.
Bei SSDs machst du es ja nicht mehr angeblich.
Ich vergesse jedes Mal, woran das liegt. Du hast doch bei HDDs, das sind doch noch Magnetspeicher, ne? Das sind,
genau.
Da dreht sich ja auch noch was physisch. Nee, dreht sich da was? Ja, das dreht sich, ne?
Na klar.
Genau, das merkst du ja auch, wenn du eine alte HDD hast, egal wie groß sie ist, wenn die einmal läuft und sort so ein bisschen vor sich hin, dann hat die, wie nennt sich das, nicht Corioliskraft, also du merkst, dass sich da drin was dreht, weil du spürst die Kraft, die dort wirkt, wenn du das Ding in der Hand quasi so ganz leicht rotieren lässt, merkst du, dass da eine Kraft nach außen, aber wie heißt denn das? Nicht Zentrifugalkraft, sondern Zentripetalkraft, oder?
Das sind einfach Kreiselkräfte. Kreiselkräfte.
Ja, das klingt das, nach einem Kindergartenwort, also...
Das ist
Frau Müller, das ist am Ende haben das. Sie auch Kreiselkräfte? Ich bin Peach, ich mache mal später einen Podcast.
Das ist das, wodurch so ein Gimbal am Ende auch funktioniert. Da sind Gewichte, die sich schnell drehen und dadurch entstehen Kräfte, die das Ding stabilisieren.
Ja.
Und so ist das da ja am Ende auch. Das Ding liegt halt, dreht sich und sobald es aber in eine andere Dimension drehen möchtest, also sprich hochkant hinstellen möchtest oder so, musst du eine gewisse Kraft aufbringen. Weiß ich nicht, wie das hinaus, also... Da ist Physik leider zu lange her, muss ich jetzt gerade gestehen. Und es ist viel zu warm. Es ist viel zu warm.
Ja, das tut mir leid.
Aber das ist ja beim Fahrrad genauso. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit, das ist die gleiche Kraft, ab einer bestimmten Geschwindigkeit kannst du nicht mehr umkippen. Da stabilisiert sich das Fahrrad oder das Motorrad selber. Deswegen kannst du freihändig fahren und kippst eigentlich nicht um. Wegen dieser Kreiselkräfte. Worauf willst du hinaus? Die Festplatte bewegt sich.
Genau, und diese alten, da gibt es ja immer noch HDDs, die sind ja nicht so flüchtig wie SSDs, deswegen haben sie immer noch ihre Berechtigung, weil die SSDs ja immer mal in größeren Abständen auch mal wirklich eine angelegte Spannung brauchen, die musst du immer mal benutzen, wenn du die ganz, ganz viele Jahre einfach so unberührt liegen lässt, dann kann das sein, dass deine Daten...
Die sind nicht für Langzeitarchivierung gedacht, genau.
Genau, obwohl sie alle gerne benutzen, weil sie so schön schnell sind, ne? Die HDDs wiederum haben da ein bisschen bessere Eigenschaften, auf jeden Fall hatten sie ja den Nachteil, die HDDs, dass die nach einer Weile immer quasi zu stark fragmentiert waren. Also wenn du häufig Schreib- und Löschvorgänge gemacht hast, war irgendwann deine Daten waren quasi unlogisch verstreut, so muss man sich das vorstellen.
Ja.
Und der musste zu lange suchen, bis er alles beisammen hatte. Das heißt, keine Ahnung, irgendeine Datei in irgendeinem bestimmten Ordner, was weiß ich, die Datei lies mich.text, die gab's ja immer mal. Die war dann halt mit ihren paar, was weiß ich, sag jetzt irgendeine Zahl, 100 Kilobyte, da war sie schon ziemlich voll. War dann verstreut auf alle, also so stelle ich mir das immer vor, auf alle Ordner des Systems, alle, die du besitzt, war irgendwo so ein kleines Bit.
Auf alle Sektoren der Platte, meinst du?
Ja, genau. Und mir ist zwar nicht klar, wie das überhaupt sein kann. Ja, auf jeden Fall ist es durchs Defragmentieren, so ein Serviceprogramm, hat der das irgendwie wieder so logisch zusammengebaut, dass er am Ende die Daten beisammen hat und schneller findet. Ne?
Das ist halt einfach das ist diese sogenannte Tabelle, von der die Leute mal reden. Wenn die Tabelle, also die Verzeichnistabelle vom Datenträger im Arsch ist, dann kannst du das alles vergessen. Da ist halt wirklich wie so ein Inhaltsverzeichnis oder Festplatte, welche Datenpakete wo zueinander gehören. Also es ist wie so ein riesen Archivar, der da sitzen muss, scheinbar.
Und aber warum wird das schlechter mit der Zeit? Also guck mal, ich stelle mir das so vor, ich habe doch diesen Ordner oder diese Datei, die war doch die ist doch da mal abgelegt an irgendeiner Stelle. So, ich stelle mir das jetzt vor in die Bibliothek, in dem Fach steht das. Jetzt ist aber dieses Defragmentieren, dass das notwendig ist, das suggeriert ja, dass das Buch
wenn
eben...
Wenn du an der Datei rumschreibst, dann wird die ja größer und dann werden Teile von der Datei an anderen Orten auf der Platte gespeichert. Das ist das Problem.
Ach so, also wenn ich die nie verändern so würde, wäre es kein Problem. Es ist nur, wenn ich sie verändere, wenn ich sie bewege, umbenenne.
Wenn du die nicht veränderst, dann bleibt die da liegen, wo sie liegt. Genau, und das Problem ist, dass wenn irgendwo Lücken entstehen, dann geht die speichert der natürlich zuerst in die Lücken rein. Und deswegen ist das über die ganze Platte verteilt.
Also das ist im Prinzip so, wenn das ein Buch wäre, jetzt mal um das Bild zu nehmen in der Bibliothek, ich stelle dort mein Buch ab, die schönsten Kochrezepte von Stefan Jansson. Und dann sage ich später, ich habe noch ein neues Rezept für Spaghetti mit Tomatensauce. Und dann würde der Archivar sagen, okay, ich suche jetzt aber nicht direkt das Buch, sondern ich lege mir hier einen Zettel hin mit einem Verweis drauf, Ergänzung, ein weiteres neues Rezept. Und immer dann, wenn ich komme und was ergänze, kommt da ein neuer Zettel dazu. Und irgendwann sagt der, Moment, Sie wollen die Gesamtausgabe, da gehören aber diese Zettel noch dazu, die muss ich jetzt erstmal zusammensuchen. So in etwa.
Wahrscheinlich ist es wie so ein Amazon-Hochlager. Das ist doch genauso, dass nichts nebeneinander liegt, sondern die Gegenstände liegen einfach weit verstreut in diesen Regalen irgendwo rum. Und es ist einfach nur in irgendeinem riesen Datenbank gespeichert, in welchem Regalfach zum Beispiel der Gartenschlauch für den Jansson liegt.
Das heißt, wenn ich quasi eine Weile mich bewege in einem Raum, ne, nehmen wir mal an, da gibt's jetzt, das ist ein eher geschlossenes System, ist es ja nie ganz, aber und ich habe die ganze Zeit, man verliert ja immer so Hautschuppen, dann verteilt sich ja quasi in so einem bestimmten Bereich, verteilt sich das ja. Das ist ja im Prinzip auch so eine Art Fragmentierung meines Zellmaterials. Ja. Und wenn man das irgendwann defragmentiert und bringt das wieder an Ort zusammen, ob dann irgendwann ein kompletter Stefan nochmal aufzubauen wäre? Aus den alten Fasern von der Kleidung, da sammeln sie auch die Baufusse.
Das ist ja jedes Teil nur einmal da. Das ist doch Quatsch. Das ist ja jedes Teil nur einmal da.
Nein, alle 7 Jahre heißt es ja, ist der Körper einmal komplett auf zellulärer Ebene, einmal
ach
komplett
so,
rekonstruiert.
Ja, aber weil die alten Teile zerfallen sind.
Du willst
keine Kopie mit deinen alten zerfallenen Zellen haben, glaube ich. Das sieht ja noch schlimmer aus als du jetzt.
Das sieht dann wahrscheinlich ziemlich armselig aus. Der ist bestimmt sehr depressiver Mensch.
Noch armseliger, noch
schwächlicher.
Nee, das macht keinen Sinn.
Na so, und jetzt war aber die Frage, HDD aufräumen. Okay, mit defragmentieren hat man HDDs aufgeräumt. Warum muss ich das mit SSDs nicht machen? Warum ist das nochmal so? Muss ich sagen? Da bewegt sich physisch nichts, okay?
Keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Nee,
Heißt das, es wird bei der SSD dahin geschrieben, wo es wirklich ist? Also nicht wie bei der HDD, es wird irgendwo angehangen und Querverweis?
Nee, am Ende ist es doch genauso. Nee, am Ende hast du da Speicherblöcke und ich glaube, das Prinzip ist das gleiche, dass wenn da Lücken sind, dann wird zuerst mal in die Lücken reingeschrieben. Und anders kann ich mir das auch nicht vorstellen.
Doch, das war ein himmelweiter Unterschied. Schade, dass wir es nicht wissen. Wir sollten uns vorher
informieren. Naja, von den Geschwindigkeiten, ja, weil du eben keinen Lesekopf hast, der da physisch irgendwie drüber wandern muss und die Stelle finden muss, sondern die Stellen, also die werden halt über einen bestimmten Strom direkt angesprochen.
Aber war es nicht so, dass sogar Defragmentieren sogar sehr schädlich wäre, weil das die Lebensdauer der SSD verkürzt, weil die Leseschreibvorgänge sind begrenzt?
Genau.
Und das wäre dann dumm quasi.
Weil jeder von diesen Proms, am Ende sind es ja kleine Prom-Speicher wahrscheinlich, die Prom-Memories.
Ich weiß nicht, aber
also Schreibspeicher.
Na, früher, die haben halt, ja, man hätte
warum
damals,
auch immer die eine begrenzte Lebenszeit haben. Das kann ich dir gerade auch nicht sagen. Das haben wir im Studium alles mal durchgekaut.
Das kam alles mal im Fernsehen, Peach. Wir haben damals, ich habe da schon zu wenig lineares Fernsehen geguckt, aber das war früher noch richtige Wissensvermittlung, gerade über diese Proms. Du kennst ja noch die Nokia Night of the Proms. Da wurde das, glaube ich, alles.
Ich schneide die wirklich raus. Hör auf mit diesem Quatsch.
Ja, okay, also das war jetzt mal kurz der Festplatten-Exkurs. Aber das kannst du, glaube ich, auf andere Bereiche im Leben ja auch übertragen. Jetzt hast du dein E-Mail-Postfach, so hast du ja angefangen, sich darüber aufzuregen. Das kannst du aber gleich auf unendliche Fotomediatheken übertragen. Wir hatten ja auch schon öfter Gespräche darüber. Wenn man jetzt aus dem Urlaub zurückkommt und hat da irgendwie 1000, 2000, 3000, 4000 Bilder gemacht, dann nimmt man ja auch schon mal so Filterungen manchmal vor, indem man ganz schlimme Sachen, die überhaupt nichts geworden sind, schon mal rausschmeißt. Dann versucht man es thematisch oder nach Datum zu ordnen.
Ja, das machst du ja idealerweise schon auf dem Rückflug im Flugzeug.
Ja, Leute, die sich darum scheren. Ich bin auch so jemand, wenn ich halt eine kleine Fotosession mache und sage, komm, wir sind gerade im Park, es ist gerade schönes Licht. Ja. Wir machen jetzt ein paar Fotos, dann sortiere ich schon da ganz hart aus. Mhm. Und da bleibt schon nur die Creme de la Creme der Bilder übrig, egal ob sie wirklich gut sind.
So die Theorie.
Aber trotzdem sammelt sich über die Zeit auf dem Smartphone, auf dem Rechner, sammelt sich unheimlich viel an und man kann gar nicht aufhören zu filtern. Mit jedem Jahr, was vergeht, kann ich quasi das gleiche Material mir nochmal anschauen. Mir fällt immer nochmal ein Bild auf, wo ich sage, na, das kann eigentlich weg. Das bringt nichts. Da ist irgendwie keine Person drauf, da fehlt der Bezug. So schön war der Shot doch nicht.
Ich glaube, über Fotos haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Ich benutze ja, ja beim Smartphone die Fotofunktion auch als Notizbuch.
Ja.
Ich scroll ständig Fotos durch, weil ich irgendwas irgendwo fotografiert habe, quasi notiert habe. Und klar, wenn du nicht mehr weißt, warum du das Foto gemacht hast, dann ist es sinnlos. Und das ist, glaube ich, genau das, was du meinst. Dieses Foto hast du mit Sicherheit irgendwann mal aus einem Grund gemacht. Und wenn du das aber nicht mehr weißt, nicht mehr erkennst, ne, dann hau es weg. Klar, ich habe auch dutzende Fotos auf meinem NAS, was ja mein zentraler Fotospeicher, mein zentrales Fotoalbum ist. Klar. Wenn du die Disziplin hast, dich einmal im Monat sogar hinzusetzen, da findest du immer was zum Aussortieren, definitiv. Das hängt auch ein bisschen von der Stimmung ab, glaube ich.
Der Stimmung?
Wenn du in der sentimentaleren Stimmung dir die Fotos anguckst, hebst du, glaube ich, mehr auf, als wenn du, weiß ich nicht, genervt von Arbeit kommst und wo dich alle angekotzt haben, da löscht du, glaube ich, mehr weg.
Kann sein, ja.
Nee, das
also,
ist so.
Also du hast noch so klassisches, also NAS, ne, jetzt für die, die es nicht wissen, das ist ja quasi ein kleiner Mini-Festplatten-Server zu Hause, ne, den du auch von online aus erreichen kannst sozusagen.
Das waren jetzt ganz viele komische Begriffe falsch durcheinander zusammengehauen.
Oh, tut mir leid. Aber
also NAS an sich ist der Netzwerkspeicher für ein lokales Netzwerk, genau. Ja. Aber die meisten privaten NAS-Speicher haben auch eine Möglichkeit, eine Funktion, dass du sehr einfach, ohne dass du einer VPN-Tunneltechnik mächtig bist, dass du die auch von außen erreichen kannst. Und das nutze ich auch über den Service vom Hersteller,
ja,
um da an Notizen oder an Fotos ranzukommen. Na klar.
Und du machst das quasi so als visuellen Speicher, nutzt du das oder als Medienspeicher allgemein?
Also ich habe mir das NAS damals gekauft, wirklich als sicheren Ablageort für Fotos eben. Also wirklich für Fotos, das war
genau,
bewusst.
Damit du einen Ort hast, wie so ein, wie eine große Bibliothek deines Lebens, wo du drauf zurückweist.
Genau, richtig. Ja, also da sind auch Ordner nach Jahren sortiert, da sind teilweise Events dann drin, da gibt's extra Ordner, Urlaube.
Und also wie dein persönlicher Wissensspeicher quasi, dein sogenannter Naseweis.
Wie meine
Naseweis.
Persönliche Foto, oh Gott, Fotobibliothek, ich rede einfach weiter, Fotobibliothek. Und da schmeiße ich den Quatsch rein und der liegt da eigentlich sicher, denn in sich ist dieses NAS natürlich redundant. Die Daten sind ja redundant gespeichert, so dass es, in meinem Fall besteht es aus 4 Schallplatten, wollte ich jetzt sagen, Festplatten.
Ist das nach außen abgeschirmt? Also du hast auch Schreibzugriff, oder?
Ja sicher, sonst könnte ich keine Fotos drauf
schmeißen. Ja, ich kann ja sein, dass du erst ein Kabel anschließen musst, aber du kannst quasi über die Weboberfläche könntest auch Daten draufschieben. Du kannst nicht
ja,
nur.
Ja, es gibt Apps für Tablets und Handy. Es gibt, du kannst das Ganze mal in deinem Rechner, sowohl Windows als auch macOS einbinden. Bei macOS habe ich es noch nicht richtig hingekriegt, aber es prinzipiell kriege ich es.
Okay, das heißt, es ist nicht abgeschottet, also sonst wäre es ja so eine Art NAS-Zelle. NAS-Zelle, weißt du?
Es ist schon eine NAS-Zelle, wenn du nämlich das Passwort nicht weißt, dann kommst du hier nicht rein, weißt du?
Okay.
Alles kompliziert trotzdem. Auf jeden Fall, na, liegt da ja alles sicher, weil es, wie gesagt, redundant gespeichert ist, ich komme von außen ran. So, und deshalb schiebe ich da großflächig Fotos rüber, teilweise leider, und das ist der Fehler, ohne sie sortiert zu haben. Mhm. Und dann musst du natürlich auf dem NAS aufräumen. Das ist eigentlich genauso flott und spritzig, wie wenn du das so am Rechner machst, wenn du den Ordner durchsortierst, weil es gut schnell angebunden ist. Aber naja, du brauchst halt trotzdem die Zeit. Und naja, ist halt die Frage. Also ich habe es auch gekauft, weil ich die Fotos eben bewusst nicht auf dem externen Cloud-Speicher da irgendwie ballern wollte, sondern lieber lokal bei mir liegen haben wollte. Punkt. Aus Gründen. Keine Ahnung. Aufräumen, ja.
Naja, also Hauptsache, du kommst damit gut klar und dir wächst da nicht ein Horn, ein sogenanntes Nashorn.
Oh Gott. Ich leg jetzt auf. eigentlich ging es ums Aufräumen, Stefan. Fotos aufräumen, ja, da könnte man jahrelang drüber reden. Wie ordnest, also hast du denn eine spezielle App für deine Fotos, um die anzugucken oder hast du auch nur eine Ordnerstruktur?
Nee, ich habe immer mal, wenn dann Apps so quasi um Duplikate zu finden, das sowas noch am ehesten. Mhm. Ansonsten, so, was ich halt nicht so ganz, also ich habe auch versucht nach Datum mal oder so eine richtige Ordnung, das System habe ich nicht gefunden, was immer gleich geblieben ist. Ich habe dann irgendwann so eher Familie, Band, sowas halt gemacht. Mhm. Und dann gibt es manchmal.
Und das ist dann auch einfach eine Ordnerstruktur.
Genau, das beste Sortiersystem, ganz ehrlich, jetzt zumindest was so Familienfotos betrifft, ist für mich quasi diese Routine, die wir haben, dass quasi jedes Jahr zu Weihnachten immer Kalender verschenkt werden. Und dort mache ich immer so quasi ein Best-of der schönsten Shots. Und das entspricht quasi dem alten, wir machen ein Fotoalbum, weil dort sind wirklich die besten Fotos, die ich gemacht habe und das ist krass, wenn du diesen Filter anlegst, dass du sagst, okay, es gibt 12 Monate, 12 Bilder für, so manchmal haben die so saisonal auch thematisch, passen die dann auch, Aber eigentlich nimmst du die schönsten Porträts oder Schnappschüsse, die du von der Zeit hast. Ich mache die dann immer so ein bisschen mit Unschärfe, dass die quasi drumherum immer so einen Rahmen haben, dass die, egal ob es Hoch- oder Querformat ist oder was ich, oder quadratisches Format, dass die am Ende immer einen guten Kalender passen. Das ist das beste Fotoarchiv. Weil wenn ich die mir so angucke über die Jahre, denke ich mir, ja, es gibt noch viel, viel mehr Fotos, aber das hier ist die Essenz. Das ist die wirklich gute Filterung. Das heißt, ich gucke jetzt manchmal einfach in diese Kalenderordner, wo ich die Bilder gesammelt habe. Da weiß ich auch, weil es eine kleinere Auswahl ist, da kann ich mich viel besser dran erinnern, dass ich die Fotos mal gemacht habe.
Aber wer guckt sich den Kalender mit 12 Bildern von dir an?
Die Verwandtschaft macht das so, Omas, gerne. Die haben die Dinger wie, wie so Fotogalerien, also wie so im Prinzip wie so ein digitaler Fotorahmen, wo das Bild wechselt, haben die halt pro Jahr dann immer so 12 Bilder. Ja. Und dann lassen die, wenn das Jahr durch ist, dann trotzdem machen die sich immer mal wieder Bilder von, was weiß ich, Januar 2023. Dieses Bild nochmal auf, zum Beispiel.
Ich wüsste gar nicht, dass man dich aus 12 verschiedenen Perspektiven fotografieren kann.
Ja, doch. Was soll ich darauf sagen? Also es lohnt sich auf jeden Fall, mich aus mehreren Perspektiven zu sehen.
Egal.
Ich sag mal, eine Actionfigur. Wolltest du nicht mal eine Actionfigur von dir machen lassen? Da kann man dich auch von allen Seiten sehen. Hast du das gemacht?
Du wolltest von dir eine haben, die auf der Tonybox funktioniert.
Ja, richtig.
Ich wollte von mir keine haben, denn ich bin ja eine Actionfigur und ich bin ja das Original. Besser geht's eigentlich gar nicht. Stefan, es ging ums Aufräumen. Ja. Und ich hatte noch einen letzten Stichpunkt hier auf meiner Liste.
Okay.
Und zwar das Aufräumen, das wir alle machen, was am meisten, ne? Ach nee, warte mal, du machst das glaube ich inzwischen gar nicht mehr.
Passieren.
Nein, Aufräumen im Gesicht, ja. Aufräumen im Garten, das hätte ich noch sagen können. Rasenmähen ist ja auch eine Art Aufräumen. Mhm. Aber das ist genauso sinnlos, weil nach 3 Tagen kommt ein Starkregen, dann sieht's wieder genauso aus. So ein Scheiß, ja. Nur Blödsinn. Nein, Aufräumen für den Saugroboter, Stefan.
Ja, ich hab's schon erwähnt.
Das ist auch das Dümmste überhaupt, oder?
Das.
Also du hast ja dieses Gerät, irgendeine intelligente Technik, die dir helfen soll, und dann machst du dem trotzdem mundgerecht, häppchenartig, legst du dem alles vor und das ist alles. Also Aufräumen macht irgendwie für mich immer weniger Sinn.
Genau, wir hatten das nämlich schon mal bei einem anderen Thema, dass sich einfach immer, immer mehr ansammelt und man immer mehr quasi gezwungen ist, das noch zu ordnen, damit es überhaupt irgendwie bewältigbar bleibt. Aber es sammelt sich so viel Müll im Hintergrund an und das jetzt mit dem Saugroboter, der hilft jetzt nicht so genau, ne? Das suggeriert einem ja, lass das automatisch fahren, das sparst du Zeit. Der macht für dich diese Arbeit, aber so richtig, also ich, wie gesagt, ich habe eine tägliche Routine draus gemacht, dadurch ist es ein bisschen bewältigbarer, trotzdem ist es immer noch lustig, wenn ich nach Hause komme, ich denke mir, na, ist er hier gefahren? Irgendwie sieht es hier an der Stelle komisch aus und dann denke ich mir, nee, er ist nicht in seiner Station, wo ist der jetzt? Die Wohnung ist jetzt nicht palastgroß, aber es ist schon erstaunlich, wo der sich überall verfängt. Und dann guckst du auf der App und sagst, hä, hier soll der sein, als ob du so einen E-Roller suchst in der Stadt, der steht da auch genau in der Mitte der Straße, soll er sein, du läufst bis zur Mitte der Straße und dann ist er einfach nicht auffindbar, dieser Roller, weil quasi diese GPS-Navigation schlecht ist. Beim Staubsaugerroboter habe ich auch manchmal das Gefühl, ich habe ihn jetzt mal wieder unterm Tisch gefunden, er hatte sich in irgendeinem Tanztuch, da gibt es diese dünnen, farbigen Tücher, hat er sich komplett eingewickelt und das war aber nur die Spitze des Eisbergs, weil er hatte alles Mögliche schon. Er hatte irgendwelche Haargummis um die Rolle gewickelt, irgendwelche Drähte, kleine Glitzersteinchen und sonst irgendwas. Ich zähle übrigens hier nur Sachen auf, die nicht von mir kommen. Ja. Also das ist quasi unmöglich mit dieser Form von anarchischem Chaos in der Wohnung, mit solchen vielen kleinen Zeug und so, das kannst du so ein Ding wie, da macht der Roboter quasi das Chaos noch viel größer, also.
Definitiv.
Nee, also ich weiß nicht, Ordnung, was hast du jetzt gesagt, das Ordnung im Gesicht durch Rasieren oder durch Schminken ist ja quasi, sind alles so Aufräumprozesse. Wir Menschen scheinen das Aufräumen sehr zu lieben.
Kann sein.
Und ab und zu, ich finde es auch sehr befriedigend, so Räume, Oberflächen zu ordnen, das erstmal schön aussieht, aber die wenigsten wissen wirklich, was unter der Oberfläche geschieht.
Zum Glück, würde ich ja sagen. Zum Glück.
Und wenn du mal unsere Außenwelt betrachtest, das ist ja auch eigentlich eine Welt höchster Ordnung, auch unsere Körper. So. Also da ist ja das Maß der Entropie sehr, sehr gering. Das, und wenn du dann mal den Quantenschaum dagegen siehst, zumindest die Betrachtung dessen, dass man sich so vorstellt, dass dann ab einer gewissen Ebene alles unstet ist und alles nur schwammig, also Schaum, dann ist natürlich eigentlich dieses Streben nach Ordnung oder diese Tendenz, immer aufzuräumen, zu ordnen, zu sortieren und dass sich quasi irgendwo so Massezentren bilden, das findest du auf allen Ebenen wieder. Also warum sollte es nicht einfach als doofer Tick, als Angewohnheit bei uns Menschen überall verbreitet sein?
Aufräumen als doofer Tick. Gut, das lassen wir mal so stehen.
Das lassen wir so stehen, ja.
Weil, komm, also, mach zu.
Na, mach mal zu, ne? Das ist ja quasi das Aufräumen bei uns, wenn wir eine Weile unsere Gedanken haben schweifen lassen und es ging vom Hundertste ins Tausendste und wieder hin und zurück und mit irgendwelchen Querverschaltungen, Querverbindungen. Am Ende weiß man gar nicht mehr, wo man angefangen hat.
Zum Glück.
Auf jeden Fall sage ich es mit The Brad Hitman Hartsworten, Halbwissen hoch zwei, unser Podcast, ne? The best what was, the best what is, and the best what there ever will be.
Okay.
Lieber Peach, mit diesen Worten möchte ich mich von dir verabschieden und ich wünsche dir eine grusame Nacht auf einem kühlen Kissen. Wenn es wieder heißt, Halbwissen
hoch zwei.